Jetzt soll das Wort Gottes im Mittelpunkt stehen. Und zwar Psalm 84 habe ich ausgesucht. Ich fand es so schön, dass der Markus Bender zu den Psalmen ging. Und wir haben eigentlich immer durch die Psalmen eine große Ermutigung bekommen. Wir hatten immer auch wieder Predigtreihen von den Psalmen. Psalm 84. Es ist immer schwierig, wenn man sagt, es ist einer der schönsten Psalmen. Es gibt so viele schöne Psalmen. Und die Psalmen sind sehr ideal. Auch wenn man so unterwegs ist oder am Flughafen sitzt man so viel unnütz, da liest man am leichtesten in den Psalmen. Auch in der Straßenbahn. Psalmen, die geht so leicht und es holt einen dort ab, blättert mal ein bisschen, was passt gerade. Und dann kann man so es beten, mitnehmen. Und der Psalm 84 ist ein besonders fröhlicher Lobpreispsalm, den man kennen muss. Ein Psalm der Söhne Korah vorzusingen auf der Gittit. Das habe ich jetzt vergessen zu gucken, was die Gittit ist. Weiß jemand? Wir haben da so musikalische Leute. Aber ein Instrument ist es aber, ich meine, was für eins, gell? Saiten, aber ich bin jetzt noch interessiert. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immerdar. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Das mit dem Jammertal ist trotzdem so schlecht auch nicht gewesen, wenn sie durchs Jammertal ziehen, wenn er der Altluthertext hat. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs, Gott unser Schild, schaue doch sie doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre, er wird kein Gutes mangeln lassen, den frommen Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Wie mir's geht, darf ich mal ganz persönlich anfangen. Wenn man so zurückkommt und man liest vielleicht vier Nummern Idea auf einen Satz, da wird man fast, da wird man richtig psychisch krank. Das ist einfach so belastend, die Lage der Kirche und was alles geschieht und die verschiedenen Stimmen, da wird man mutlos. Meine Frau hat gesagt, du hast jetzt nicht die Kraft, das alles, die ist immer weise, das ist die Kraft, das jetzt alles zu verlassen, musst du mal ein paar Tage liegen lassen, bis du die seelische Kraft hast, es wieder mal fertig zu werden damit. Es ist heute schon bei uns auch sehr verbreitet, dass wir immer das Negative sehen und dass wir immer diese Schreckensnachrichten haben. Natürlich, wenn Sie alles wüssten, was heute Nacht in Stuttgart Böses passiert, würden Sie geisteskrank sein. Das können Sie gar nicht verkraften. Und ich glaube, wir dürfen auch gar nicht alles wissen, was an Schlimmem geschieht. Na, Sie meinen, ich sei blind. Ich leide ja unter vielem und wir stehen ja auch dort und nennen auch viel beim Namen. Aber die Kirchenkritik, darf ich auch mal sagen, steht heute oft so im Vordergrund. Und bei vielen jungen Leuten ist das so, dass es sie beherrscht. Ich habe auch manche getroffen, die sich immer wieder hochmütig hier abgesetzt haben, sagen, damit will ich doch nichts mehr zu tun haben, mit diesem Haufen. Ich will mit diesem Haufen was zu tun haben, mit der Gemeinde Gottes. Und da gehöre ich hin. Und den Stab drüber zu brechen und sich abzusetzen, das ist nicht unser Recht. Jetzt wollen wir es mal ganz deutlich auseinanderdividieren. Wir bleiben nicht aus Treue zur Kirche, weil wir irgendwo in einen Verwaltungsbezirk eingeteilt sind oder weil der Taufschein mal so ausgestellt war mit diesem Dienstsiegel oder sonst etwas, sondern was uns wichtig ist, ist die Gemeinde Gottes. Hier steht vom Haus Gottes. Und das Haus Gottes ist sein Tempel, seine Gemeinde, sein Haus von lebendigen Steinen. Wo gläubige Leute sind, da gehören wir dazu. Und da zieht es uns hin, und der Psalm spricht so viel davon, mich zieht es zu den gläubigen Leuten. Ich glaube, dass da heute einiges falsch liegt. Und wer so redet, der bleibt zum Schluss allein und einsam. Ich habe heute Morgen noch in der Früh einen indischen Gast auf den Flughafen gebracht. Dann erzählte er von dieser gesegneten Bhakt Singh-Bewegung in Indien. Viele von Ihnen haben das ja auch früher verfolgt und die Geschichten. Er sagt, es ist ganz schlimm. Überall sind die Leute in kleinen Hausgemeinden am Ende hängen geblieben. Sie sind geistlich ausgehungert und die meisten stehen nicht mehr im Glauben. Es war eigentlich eine tolle Idee, überall, wir wollen nicht mehr die großen Kirchen, wir wollen auswandern in die Hauskreise. Und am Ende sind sie geistlich vertrocknet und haben keine Hirten mehr gehabt, die ihnen nachgegangen sind. Und sie haben sich vielleicht auch von manchen Gemeinden hochmütig abgewandt. Es war eine gesegnete Bewegung und ist geendet im Nichts. Wir wollen auch davor uns hüten. Das ist Sektenart, dass man sagt, ja, ich will damit nichts zu tun haben, sondern wir sind die reine Gemeinde. Es gibt keine reine Gemeinde, schon deshalb, weil wir dazugehören. Und wenn es eine gäbe, hört sie im Moment auf, rein zu sein, wenn wir dazukommen. Nicht? Also, und deshalb wollen wir uns hüten, das immer so zu sehen. Wir sehen eine Gemeinde mit allen Mängeln, aber wenn es eine Gemeinde Gottes sein will, dann gehören wir dazu. Und jetzt nur mal, uns interessiert nicht der Bau von Steinen, uns interessiert nicht das Budget und die Kirchensteuer und alles Mögliche. Wir suchen, wir sind gläubige Leute. Und da hat Jesus das Maß gesetzt, wo zwei oder drei in seinem Namen beieinander sind. Und das ist bewegend.
Ich habe heute Mittag einigen paar Dias gezeigt und da hatte ich auch noch in Taiwan das ist ein ganz wild zerklüftetes Land. Ich wusste es nicht, so groß wie Baden-Württemberg. Aber das meiste ist unbewohnbar. Das sind ganz wahnsinnig steile Gebirge. Bis zu 3200 Meter Höhe mit Schnee bedeckt. Ganze Teil des Jahres hinweg. Und es geht nur eine Straße durch. Abenteuerliche Straße durch lauter Tunnels, durch die Berge hindurch. Und wenn man da hindurchfährt und ein bisschen auf die Höhe kommt, da stand plötzlich so ein kleines Kirchlein in dem Taiwan. 4% Christen. Und auf einmal so ein kleines Kirchen. Keine Leute dazu. Es muss sich aufnehmen, dieser herrlichen Bergwelt. Nicht das Kirchlein interessiert mich, sondern wenn dort Beter sind, wenn dort das Wort Gottes verkündet wird, dann ist Heimat. Heimatluft. Und der Psalm singt von der Heimatluft. Wir wollen uns nicht an Städten festkrallen, obwohl das uns was auch bedeuten kann, wenn einer sagt, da wurde ich konfirmiert in der Kirche und da war eine Erinnerung und da war ich in der Kinderkirche. Was uns wichtige Erinnerung sein soll und wo bleibende Heimat ist, wo Menschen sind, die im Glauben stehen, wo der Tempel der Gegenwart Gottes ist. Also, Vorsicht mit der Kritik, man kann sich durch Schimpfen auch alles verbauen. Sicher, wir sehen Missstände und wir brauchen auch nicht dort zu bleiben, wo Missstände sind, ganz bestimmt nicht, da ist nicht der Platz. Wir wollen nicht sein, wo die Spötter sind, das haben wir auch gelernt vom Daniel, der war auch nicht dabei, wo die Spötter waren und hat sich abgesetzt. Aber die Freude an der Gemeinde gehört für uns dazu. Vers 2, wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Da geht es nicht nochmal um Steine, ganz bestimmt nicht. Da ist immer auch ein Kult getrieben worden um die Steine und um die Gebäude, sondern wo Gott Wohnung macht. Es kann ein Hauskreis sein, es kann ein schlichter Saal sein. Es ist ja immer wieder merkwürdig, im Korntaler Seminar, Missionsseminar, haben sie jetzt unten einen Keller ausgebaut zur Kapelle. Da war irgendjemand, der gesagt hat, das sei nicht richtig, wenn man im Hörsaal morgen Andacht hält, da braucht man Kapelle. Ich habe immer kein Organ dafür, mir reut das Geld für den Extraraum und der steht dann immer wieder leer. Also ich finde es auch schön, wenn man Andacht hält im Arbeitsraum, im Hörsaal. Finde ich wunderbar. Und das war besonders eindrücklich, wenn Sie zu Hause, dort wo Sie arbeiten, Ihre Bibel lesen. Und wenn Sie dort sind, die Wohnungen, die sind nie so gemeint, als ob das Sakralräume sein müssen. Der Tempel, das Heiligtum des alten Bundes ist zerfallen. Es ist interessant, wie Jesus das vorausgesehen hat. Der Tempel wird zerbrochen werden, obwohl dieser Tempel doch so unter dem Gebet Salomos eingeweiht wurde. Der zerbrach dann in der ersten Zerstörung, dann kam der erneuerte Tempel und dann der Herodes-Tempel und dann heißt wieder, der Tempel wird zerbrochen werden. Aber wenn Sie einmal die alttestamentlichen Verheißungen lesen vom Zerbrechen des Tempels, da heißt, dass das die Zeit sein wird, wenn die Heiden sich bekehren. Und es ist wunderbar, wie das auch Jesus so gefügt hat, dass dort, wo der Tempel von Jerusalem zerbrochen wurde, er sich den Tempel gebaut hat aus lebendigen Steinen. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt der Paulus. Ihr seid der Tempel Gottes. Das ist die Wohnung Gottes, wo Menschen sich für ihn öffnen. Und das ist auch immer wieder ganz groß, wenn man in einem fremden Ort das findet. Die lieben Rebbis haben mir erzählt, wie sie auf Kreta plötzlich eine Gemeinde gefunden haben. Eine ganz kleine Gemeinde. Und das ist ihnen jetzt wichtig, dass man denen hilft. Ich finde das auch so schön. Vorhin hat wieder einer am Telefon gesagt, euer Name Hilfe für Brüder so doof. Und dann sagt, das ist nicht doof. Das ist Jesus-Sprache. Jesus dachte nicht an Frauen und Männer als Unterschied, sondern die Brüderlichkeit. Aber ja, wir wollen doch denen helfen, die da, das sind doch die, die, wo Jesus lieb haben. Das sind meine Brüder. Meine geringsten Brüder, um die geht's uns. Und dort ist seine Gegenwart und das ist etwas Erhebendes und etwas Bewegendes, wenn man das sieht. Vorhin hat mir ein Ungar angerufen. Interessant. Er hat irgendeine Auskunft von mir gewollt. Er sagt, wissen Sie, dass hier in Stuttgart ein Heim gibt, wo Juden aus Russland leben. Und da hat es auch eine gläubige judenchristliche Familie in Stuttgart. Interessiert einen. Da kann jemand Kontakt knüpfen. So interessant, weil man einfach sieht, das sind Kinder Gottes. Nicht, dass wir deshalb die anderen Menschen nicht mehr für wichtig nehmen. Nein, die Bruderschaft ist etwas Heiliges und Menschen, die sich für den Geist Gottes öffnen und wo Gott Wohnung macht. Und wenn da zwei oder drei zusammenkommen und in seinem Namen zusammen sind, ist es ein ganz bewegendes Geschehen. Wenn Sie mit anderen beten, wenn Sie einen bitten, sagen, beten Sie doch mit mir. Das ist was Wunderbares. Da wird ein Besuch auch ganz anders Tiefgang bekommen. Und das ist ein Dienst, den wir miteinander tun. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebert. Also nicht bloß die Kirchengebäude und nicht bloß die Dobelstraße 14, sondern die Plätze, wo Gottes Ehre wohnt. Das kann ein Urlaubsfreizeitheim sein oder das kann ein Hauskreis sein. Das kann auch ein Platz sein, wo man sich mit anderen trifft zum Gebet. Das ist schön. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wir sind heute Zuschauerleute geworden. Also überall guckt man bloß noch zu. Beim Fußball, beim Fernsehen, man ist überall Zuschauer. Vielleicht kommt von daher die Mentalität, dass man immer so viel meckert. Als Zuschauer sieht man ja immer die Fehler und sagt, Mensch, der Schiedsrichter, den muss man vom Platz stellen. Und der ist ja ungerecht und wie der Spieler heute schlecht spielt und so. Das ist ja immer, der Zuschauer weiß ja, wie es richtig geht. Und er gibt die guten Ratschläge. Im Geistlichen gibt es auch sehr viel Zuschauer. Beobachten Sie mal andere Christen, wie viel die sagen können. Oh, in der Gemeinde ist nichts und dort ist nichts. Und die sagen, ich gucke mir zuerst mal alles an. Das sind immer die tollsten Leute, die zuerst mal alles angucken. Die finden nie eine Gemeinde, wo sie heimisch werden, weil sie bloß vom Gucken leben. Man muss denen immer sagen, geh einmal runter in die Küche und helf beim Kartoffelschälen. Hast Gemeinde erlebt. Komm, mach mal einen Mittag Gemeindebrief aus. Dann wirst du heimisch in einer Gemeinde. Bet womit? Gebetskreis. Bei den Männern waren wir heute 5, heute waren wir ganz viel. Das glauben Sie gar nicht, wie lebendig unsere Gemeinde ist. Wir haben 5 Männer beim Beten. Alle anderen brauchen es nicht. Bei Frauen, wie viel war da? 7. Frauen sind immer besser. Die ganze Gemeinde schrumpft auf so einen Kern zusammen. Andere brauchen sie. Das ist wunderbar. Machen Sie mal mit. Finden Sie Gemeinschaft. Dürfen Ihre Nöte, Ihre Krankheiten auch sagen. Und das Mittragen. Man muss mitarbeiten. Man muss hineingehen. Man muss sich öffnen. Einen anderen sagen, du denk an mich. Morgen, ich habe einen schwierigen Arztbesuch. Oder ich habe Nöte mit meinen Kindern. Ich sage dir das vertraulich zum Beten. Wenn Sie das mal anfangen, Gemeinschaft zu praktizieren, dann erleben Sie Gemeinde. Keine Zuschauer. Zuschauer sein macht einen unglücklich und undankbar. Und da liegen die Probleme bei vielen. Heute, dass sie nur noch Zuschauer sind. Man kann auch stinkfromm sein, richtig stinkfromm, und doch nur Zuschauer bleiben. Man erlebt Gemeinde nie, weil man sie nicht richtig praktiziert. Für uns ist das immer noch wunderbar, dass überall, auch in unserer anstößigen, fehlsamen, unbefriedigenden Volkskirche, landeskirchliche Prägung, das ist viel von Menschenordnungen und von geschichtlichen Willkürentscheidungen geformte Kirche, dass hier überall Gemeinde Jesu gemacht werden kann. Ich saß neulich mit jungen Pfarrern und Vikaren zusammen, die sagen, ja, hat sie überhaupt noch einen Wert in der Gesellschaft? Wunderbar, überall. Überall kann man das machen. Mag es mal sein, dass man ein bisschen Kritik oder was kriegt. Macht ja nichts. Tut einem auch gut. Die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Aber überall kann man anfangen. Und das, was mir so wichtig ist, wo man anfängt, Bibel zu lesen und zu beten, entsteht Gemeinde. Nichts anderes ist notwendig. Da kommen die einen und sagen, da muss man so beten, die Hände in die Luft, oder muss mit noch besonderen Wundern und Zeichen beten. Ist nicht wahr. Ist absolut nicht wahr. Die Bibel unverkürzt und das Gebet. Und dann wird Gemeinde entstehen, wo auch immer. Und da brauchen Sie keinen Talar dazu und nichts. Da wird Gemeinde entstehen. Und das können Sie machen und Sie müssen die Augen aufmachen. Gott wird Ihnen die Menschen zuführen und Sie werden auch dort miteinander dies erleben dürfen. Aber nicht Zuschauer sein. Sie dürfen nicht bloß Tribünenchrist sein, der von oben runter guckt, sondern Sie müssen mitmachen, hineintreten. Und die Frage, wo Sie mit Ihren Gaben mitmachen können, das ist dann die Sache. Da mache ich mit. Und Sie werden immer erleben, dass Sie beschenkt werden, wenn Sie dabei sind. Darum heißt hier, meine Seele verlangt. Ich muss das haben. Ich brauche das. Nicht bloß, dass wir das absitzen, sagen, da muss ich wieder dahin. Und doch liegt ein großer Segen drauf, wenn man die Gemeinschaft sucht und sagt, ich nehme es vor, auch wenn es blitzt und stürmt und ich keine Lust habe und wenn ich gehe, mich verlangt jetzt nach der Gemeinschaft mit meinem Gott. Darum gehen wir zur Gemeinschaft, zur Gemeinde, nach den Vorhöfen des Herrn. Ich will dort sein, wo Gott sich offenbart, wo Gottes Gegenwart zu finden ist. Und er sagt, wie das bei ihm leiblich ist, hier in diesem Psalm, leiblich, Leib und Seele freuen sich in den lebendigen Gott. Leib, dieser müde Leib heute Abend, die jetzt von der Arbeit kommen, sagen, ich bin ganz groggy, ich bin abgeschafft, bin müde, hab Kopfweh, schlaf fast ein auf dem Stuhl, nicht? Ich bin müde, und dann freut sich der Leib an Gott. Und es geht nochmal eine erquickende Kraft durch uns hindurch. Und die Seele kann noch einmal ausatmen. So wichtig, ich weiß nicht, ob Sie alles aufnehmen können heute Abend, aber dann können Sie vielleicht vor Gott noch einmal den Tag Revue passieren lassen. Sag, Herr, nimm hin, was nicht recht war. Vergib, was falsch und lieblos geredet war. Mach du den Schlussstrich unter diesen Tag mit deiner Vergebung, das ist dann wunderbar, wenn man so den Tag abschließt. Mein Leib und Seele freut sich in dem, Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, in dem Gott, der da ist. Bei mir ist Verweisstelle Psalm 42, da kommt von dem Hirsch, der schreit wie nach frischem Wasser, so sehnt er sich nach der Gegenwart Gottes. Sie haben heute vielen komischen Menschen ins Gesicht geschaut und haben sich in manchen grünen Blau geärgert. Jetzt sehnen Sie sich noch einmal, wie diese Frau in Bethlehem, die Blinde, ich möchte Jesus sehen. Noch einmal den Blick haben auf die neue Welt Gottes und dann ruhig werden und wissen, ich lege einfach mal jetzt ab, was in meinem Leben ungeklärt bleibt, was ich nicht lösen kann. Also es ist doch schön, dieser Psalm. Ich sehne mich nach der Gemeinschaft mit Gott und ich sehne mich von Leib und Seele nach dieser Gemeinschaft. Und dann kommt dieses schöne Wort vom Nest, vom warmen Nest. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, ihre Jungen. Wo steht denn das in unserer Kirche, in unserem Gebäude? An der Turmseite, in der Tafel. Die erinnert an die Gabe der amerikanischen Lutheraner, die dieses Kirchendach gestiftet haben. Wenn Sie mal reinkommen, ist in diese Tafel, mal liest ein bisschen schlecht, weil das so wenig sich abhebt. Da ist dieses Psalmwort festgehalten. Aber es soll, wie gesagt, nicht bloß für Kirchengebäude gelten, sondern vor allem für die Gemeinschaft mit Gläubigen. Mit Gläubigen, mit denen sie sich treffen. Das ist Voraussetzung. Es hat keinen Wert, wenn das Spötter sind. Da regen sie sich ja bloß auf. So mit Gläubigen, das brauchen wir. Leute, mit denen wir nicht diskutieren und nicht streiten, ob die Bibel Gottes Wort ist, da kann ich auch nicht sein. Das halte ich nicht mehr aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich lebe, und die wenige Zeit meines Lebens, die mir noch bleibt, die will ich jetzt nicht im Streit zubringen. Darum ist mir die Gemeinschaft mit den Gläubigen wichtig. Man muss jetzt nicht jeden Streit noch suchen und schlichten, wer noch Kraft hat. Die jungen Leute dürfen das, aber deshalb brauchen wir die Gemeinschaft mit den Gläubigen, und da freue ich mich, wo wir die Gemeinschaft wahrnehmen können. Da haben wir ein warmes Nest gefunden, wie ein Vogel, der sein Nest sucht, die Schwalbe, die ihre Jungen dort bewirtet. Und was ist das warme Nest? Kommt natürlich, ein Kritiker wird sagen, jetzt habe ich es gehört, die suchen nur die Erbauung ihrer Seele. Quatsch. Wir sind Tag und Nacht im Kampf. War es bei Ihnen heute nicht auch so? Von allen Seiten sind wir von Versuchungen umkämpft und sind im Kampf und in der Verantwortung und müssen wirken. Und da brauchen wir irgendwann ein paar Ruheplätze, wo wir wieder aufatmen können. Wo wir wieder Frieden finden. Und das brauchen heute die Menschen erst recht. Die sind ja fast alle in ihrer Seele krank und in ihrem ganzen Wesen krank. Und wir haben keinen Frieden mehr. Darum brauchen wir das warme Nest. Sondern nicht die Behaglichkeit dessen, der da seine Nestwärme sucht. Was ist diese Nestwärme? Deine Altäre. Was heißt das, deine Altäre? Wir müssen die Bibel ganz schlicht am Wort auslegen. Was sind die Altäre? Da lag ein Lamm geschlachtet und das Blut floss runter. Und die Kinder standen da und sagten, Papa, warum ist das liebe Lämmlein geschlachtet worden? Dann sagt der Vater, für unsere Sünde, als ein Sündopfer. Das ist das warme Nest für uns. Die Altäre, wo das Rauchopfer aufstieg. Und wo es wieder deutlich wurde, da muss erst der Weg zu Gott wieder frei gemacht werden. Also, es geht doch nicht darum, dass wir in der Gemeinde eine behagliche Gemütlichkeit finden. Ach, das muss ich Ihnen noch erzählen. Der Leiter dieser christlichen Dienste in dem Flüchtlingslager, ein ganz arg lieber Amerikaner, Sohn von Missionarseltern, die in Äthiopien sind, Gordon Spach, hat uns eine ganz besondere Freude in Manila machen wollen. In der großen Dankbarkeit für die Schwestern, die wir haben. Er sagt, ich habe für euch was ganz Wunderbares gemacht. Was hat er jetzt noch? Und er sagt, ein Restaurant. Und ich dachte, gut, also wir essen gern. Ich esse gern gut. Aber wo uns dann hingeschleppt hat, das war fast ein Schock. In das Restaurant Schwarzwalder. Und da standen Filipinos in bayerischen Lederhosen. Und die Bedienung in bayerischen Dirndl, und die uns bedient hat, die hieß Agnes. Und nebenher ist Musik gelaufen, man verstand sein eigenes Wort nicht mehr. Bier her, oder ich fall um. Und der Amerikaner war so glücklich, dass er uns Deutschen eine Schweinshaxen bestellen kann. Das tut meiner Galle gar nicht gut, ich habe schon gar keine mehr. Das war das größte Trümpfe. Ich habe mich so geschämt, Deutscher zu sein. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich kein Deutscher mehr sein wollte. Also ich suche nicht die Gemütlichkeit. Die Gemütlichkeit suche ich nicht. Manche meinen, die suchen ihre Nestwärme. Aha, die Pietisten, die evangelikalen Fundamentalisten, die suchen ihre Nestwärme. Aha, aha. Nein, um das geht's gar nicht. Ich suche die Altäre Gottes. Da atme ich auf. Wenn ich auf das Blut Jesu sehe, da ist meine Schuld gebüßt. Das gibt mir Frieden. Verstehen Sie? Geht um Gemütlichkeit. Bayerische Gemütlichkeit. Deftige. Verstehen Sie, mit Lederhosen. Sondern es geht doch um das Friedenfinden am Blut Jesu, an den Altären Gottes. Und da wird es uns nochmal deutlich, welcher ein Opfer Gott da hingelegt hat, damit wir Frieden hätten. Um den Frieden geht's, um die Nestwärme geht's. Und das brauchen wir. Und sonst sind wir ganz hin und her gescheuchte Leute. Sie kriegen nur Frieden in ihrem Leben. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin schon beim Eingangslied bedacht haben. Wie die Japaner, die sagen, die Schuld kann man gar nicht aussprechen. Die wollen die Sittlichkeit vom Christentum übernehmen. Und den Frieden kriegt man im Evangelium nur, wenn man sich seiner Schuld stellt. Liebe Freunde, vielleicht ist das bei uns auch so, wir reden viel drüber. Ist das bei Ihnen der Punkt, wo Sie vor Gott sagen, ich mache einen Schlussstrich und ich lege jetzt wieder die Schuld ab von diesem Tag? Und ich habe viel falsch gemacht heute. Und es ist mir leid. von Herzen leid. Ist oft auch so befreiend in einer Ehe, wenn man sagt, du, ich habe viel falsch gemacht und jetzt vergib mir. Manche bringen es nicht mehr über ihre Lippen. Und ihnen ist vor Gott leichter, dabei vor Menschen Schuld zuzugeben, muss doch leichter sein. Wenn, es gibt ja keinen Menschen, der nicht auch Fehler macht. Vor Gott, der macht nie Fehler. Da müsste es eigentlich schwieriger sein. Da sehen wir nur, wie oberflächlich wir das tun. Und auch gar nicht überlegen, was wir da meinen. Das sind die Altäre, wo wir das Haus gefunden haben. Ehrlich gesagt, wegen mir könnte man den Altar aus der Kirche raustun. Den Altar, da werden auch keine Ochsen mehr drauf geschlachtet. In unseren Kirchen als Abendmahlstisch ist es meist auch nicht sehr geschickt angebracht. Aber das sind Traditionen der Kirchbauer und der Liturgiker, der hätte jetzt schon einen Herzinfarkt kriegen, wenn er so Worte hören würde. Ich will kein Altar rausbauen aus der Kirche. Mir gefällt sie genauso, wie sie ist. Nur, dass keiner denkt, es wird jetzt irgendwas Bilder gestürmt. Mir geht es nur darum, was die Altäre sind. Der Altar muss da sein, wo vom Blut Jesu gesprochen wird, wo Menschen Frieden kriegen. Und darum ist nicht der aus Stein wichtig, der da steht, sondern der andere, wo Menschen Heimat haben und in ihrer Anfechtung wissen, was sie hält. Unter den Briefen, die man dann vorfindet, war ja auch die Todesanzeige unseres lieben Werner Kircher, des Studienfreundes von unserem Willi Ehret, der in der Heilbronn lebte, regelmäßig unsere Kassetten hörte, weil der Willi Ehret es noch in Gang gebracht hat und der seit Jahren nicht mehr sich regen konnte, gelähmt war und nicht mehr sprechen konnte durch eine verunglückte Operation. Die Operation war aber notwendig. Was war der? 34 Jahre alt. Ist jetzt heimgegangen, gerade an dem Tag, wo wir weggefahren sind. Und da schrieb eine liebe Frau, die ihn einmal in der Woche besucht hat. Es ist ja immer so schön, was einem auch zugetragen wird. Das sind meine Ermutigungen. Da muss ich eigentlich bloß das erzählen. Ich dachte, vielleicht soll man die Frau mal herbitten, dass sie es im Gottesdienst selber erzählt. Eine Frau, die ihn besucht hat, die selber litt, auch an ihrer ganzen, auch die Not in ihrer Gemeinde, keine Verkündigung, sie haben einen kleinen Hauskreis und so weiter. Und die hat sich einmal in der Woche um diesen Werner Kircher noch angenommen und hat es vor einem Jahr erlebt, dass ihr 8-jähriger Sohn Christian in den Lastwagen kam. Überfahren wurde, tot war, auf der Stelle. Schrieb das jetzt so im Brief, wie sie das auch mitnimmt. Und sie hat dann viel drüber gesprochen, hat jetzt noch am Ostersonntag den Werner Kircher an das Grab mitgenommen, mit dem Rollstuhl, wie das so alles geht, um das nochmal an den Grab von dem Christian hin. Und sie kam einfach nicht drüber weg und sagte dann zu dem Werner Kircher, er verstand noch, konnte nur noch reden, nicht mehr reden, am besten wäre, man lebte nicht mehr. Und dann sagt sie nur, wie der mich angesehen hat. Ich habe wieder so Lebensmut bekommen, weil da ein Glaubender war, der nicht mehr reden konnte, aber der was begriffen hat vom Trost Gottes. Und mir ist das so wichtig geworden, wir, die wir alle heute uns verlieren in irdischen Geschäften und über Geld und Politik und Streiten und alles Mögliche, da leben Menschen, die Gott durch die Tiefe führt. Und die das dann durchbuchstabieren und die sagen, ja, die Gnade Gottes hält mich. Und da lebt er. Und sie schrieb 6 Seiten auf, geistliche Erfahrungen, die man am Ende seines Lebens macht. Da, wo keine Hoffnung von Menschen bleibt und wo alles zerrinnt und wo bloß noch der Trost Gottes bleibt. Und das ist für mich so eine Ermutigung und ich will es Ihnen nur weitergeben. Es geht immer ganz tief, weil es irgendwo auch unsere eigene tiefste Schicht durchsticht. Auf was leben wir und auf was stehen wir und was hält uns denn eigentlich noch? Und das ist so schwer, wir haben ja selber nichts, was wir erarbeiten, unser Erfolg, was wollen wir denn eigentlich? Die Gnade Gottes trägt mich, er hat mich lieb und er will, dass ich lebe und er will, dass ich bei ihm bin und er hat den Tod überwunden und wir leben doch in dieser Christenhoffnung. Und ich möchte heute Abend einfach, dass Sie Freude haben und sagen, ich freue mich an der Gemeinschaft und das muss jedes Mal auch in mein Leben hinüberschlagen. Wie es die Leute sagen, wenn ich meinen Hauskreis nicht hätte. Bei uns ist ganz tot. Der Werner Kircher sagt, niemand ist von der Gemeinde gekommen und hat mich besucht. Und die Mutter geschrieben. Da wird man immer so traurig und sagt, was ist dort ein Versäumen, wenn Leute einsam sind und ohne Gemeinschaft, das ist das Allerschwerste, abgehängt. Ich habe ihn auch nie besucht. Aber Dank, dass dann eine Frau es ergriffen hat und sich um ihn gekümmert hat. Und das ist dann schön, wenn man einander nicht bloß sagt, ich komme und ich bringe da Saft mit, brauchen Sie alles nicht. Beten Sie mit den Menschen. Sagen Sie ein Gottes Wort. Und Sie werden erleben, wie hier die Gegenwart Gottes auch in einem Krankenzimmer plötzlich da ist und lebendig wird. Jetzt kommen noch die Sachen, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Jetzt gucken wir mal die kleinen Zahlen. 6. Menschen, die Gott für ihre Stärke halten. Wir hatten am Sonntag doch das. Das Schlimmste ist, wenn man sich selber für stark hält. Wenn man sein Fleisch, seinen starken Arm, für seinen starken Arm hält und meint, dass er es. Das ist das Schlimmste. Das Wunderbarste, wenn ein Mensch sagt, ich traue nur darauf Gott. Das ist eben komisch. Das können dann die tun, die Mutter, wo es erlebt, wo der Bub die 100 Meter zum Bücherbus rennen wollte und immer zurückkommt. Oder der andere, der gelähmt im Rollstuhl sitzt. Die sind uns vielleicht an der Stelle voraus, weil sie nicht mehr dem eitlen Tand der Welt nachlaufen, wie wir. Wir lassen uns von allem betören. Und der andere, der sagt, ich kann bloß noch weitermachen, weil Gott mich hält, weil er meine Stärke ist. Ein David, der dem Goliath entgegenzieht, weil er vielleicht so schwach war als Kind, dass er sagt, aber ich traue auf den Herrn Zebaoth und in seinem Namen komme ich zu dir. Dieses Trauen auf Gott, das man uns heute so schnell als Kinderglauben verkauft, das ist doch Stärke. Stärke, die Gott für ihre Stärke sagt, ich kann selber gar nichts, aber Gott kann. Das kommt uns manchmal so primitiv vor, aber wie denn sonst? Das ist Stärke. Wir meinen immer wieder, wir müssen es allein machen, müssen es nicht allein machen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, von Herzen von innen heraus. Die wollen das. Mit Leidenschaft, mit Hingabe und mit Liebe. Ja, das hat auch eine emotionale Seite von Herzen. Aber das muss nicht emotional schmusig sein, sondern aber die Liebe zu Jesus muss irgendwo auch Raum haben. Wenn Sie durchs Dürretal ziehen, ja, die Wüstenwanderung unseres Lebens gehört mit dazu. Und Sie machen eine Erfahrung, wie das Volk Israels machte in der Wüste. Sie gehen durch dieses heiße Wüstenland der Wüste Sinai. Und sie erleben, der Fels, der mich dort so kalt anguckt, wird plötzlich zur Wasserquelle. Sie sagen, ich halte es nimmer aus, das sind nur Steine. Und dann merken sie plötzlich, dass Gott aus dem Stein, der mir so ärgerlich ist, das Wasser laufen lässt. Verstehen Sie, was die Bibel sagt? Das, was mir gerade noch das Ärgernis war, wird mir zum Segen. Das, was mir gerade noch so schwierig war, dass Sie vielleicht glaubten, Sie müssen Ihrer Ehe davonlaufen, oder dass Sie sagten, diese Menschen sind mir so furchtbar, oder ich halte das hier nicht mehr aus in meinem Beruf. Und Gott sagt, mittendrin lass ich dich die Erquickungen erfahren. Er ist es, der da ist. Und der Frühregen, das ist in Israel immer der erste Regen gewesen, der dann schon das ganze Land in Grün verwandelt hat. Und sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott zu zieren. Es ist nicht so, dass sie mit einem Mal die Megapower haben. Es gibt ja heute so ein berühmtes, da reden auch immer so schöne Wörter. Sondern sie kriegen immer so kleine Portionen nur. So Stück um Stück um Stück um Stück und neu und dann sind sie wieder leer und dann nehmen sie wieder und wieder neu. Und es ist so schön, eins nach dem anderen. Wir werden jetzt in dieser Welt noch nicht in dieser ganzen Kraft sein, sondern gehen jetzt von Kraft zu Kraft und schauen den wahren Gott und sehen, wir erleben Gott schon im Glauben und dürfen ihn in der Ewigkeit schauen. Ja, ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Die Gottlosen haben natürlich keine Hütten, sondern die haben schicke Bungalows. Nicht? Aber ich will lieber nur einen Stehplatz haben im Tempel, als dort in den schicken Villen wohnen, wo die Gottlosigkeit regiert. Ich will dort sein, wo Menschen sind, die Gott lieb haben. Ist auch wichtig, wenn man sich eine Wohnung sucht, ob man Gemeinschaft hat. Gell, das ist wichtig, man muss irgendwo hineinpassen können.
Ich will nur noch den Schluss auslegen. Es ist viel in diesem Psalm drin. Man könnte eine ganze lange Reihenpredigt über ihn machen, weil er so voller vieler wunderbarer Formulierungen ist. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Das ist eigentlich gar nicht zusammenzukriegen. Sonne ist das Bild für die Energiequelle, die das ganze Leben schafft, die die ganzen biologischen Prozesse in den Pflanzen am Leben hält. Sonne, ohne Sonne kein Leben. Gott ist der, der mich leben lässt, der das Leuchten schenkt, der mich aufatmen lässt und dann gleichzeitig wieder, der mich schützt, der mich birgt. Die Bilder sind in der Bibel immer ganz ungeordnet nebeneinander her und man muss über jedes nachdenken. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Auch wieder das sind zwei ganz verschiedene Worte. Gnade, das ist ja immer unverdient. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er macht seine Leute groß. Wir bleiben nicht die unscheinbaren Mauerblümchen. Der Herr beschenkt uns, macht unser Leben groß. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Ja, das muss man natürlich noch sagen, dass einer sagt, warum habe ich dann die 6 im Toto nicht gewonnen? Das sagt er eben, das wäre auch nicht gut für dich. Das gibt's nicht, dass ich sage, ich weiß, was gut ist. Am Ende des Wüstenzugs hat Gott den Mose gefragt oder ihm gesagt, an nichts hast du Mangel gehabt, an nichts. Obwohl es doch recht karg war. Oder auch bei den Jüngern heißt, habt ihr je Mangel gehabt? Sie sagten, nie. Ja. Er weiß, was wir brauchen und wir dürfen es ganz in seine Hand legen. Heute, in der Zeit des Überflusses, fangen wir an dieser Stelle zu deuten. Aber wer von Ihnen noch die Hungerjahre mitgemacht hat, weiß, dass gerade diese Verse uns damals die wichtigsten waren. Wie oft haben wir das mit unseren Kinderstimmen gesungen, macht schöne rote Wangen, oft bei geringem Mahl. Man wusste nicht, was 1945 auf den Tisch kommt. Denn das ist wahr, dass der Herr die Seinen wunderbar versorgt. Und gerade auch da, wo es fehlt, und wir erleben das auch in unseren Krankenbetten, auch in schweren Leidenswegen, dass der Herr wunderbar sorgt. Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Verlass dich auf ihn, verlass dich nicht auf dich selbst. Und ein herrlicher Psalm des Lobpreises. Und ich hoffe, dass es Ihnen heute Abend ein Stückchen weiter nochmal gegeben hat und dass Sie sich auf den Herrn verlassen. Und heute Abend auch fröhlich dann wieder nach Hause gehen.